Also ich hatte schon Bedenken, wie der ein oder andere erkennt, kann sich vielleicht daran erinnern, wir hatten diesen Clip schon mal. Und deswegen war ich unsicher, zeigen wir es nochmal, aber ich muss sagen, es ist mit Abstand eine der besten Szenen des Filmes und ich habe kaum bis jetzt so ein geniales oder so ein skurriles Tischgebet gehört, wie das von Ben Stiller. Ich habe noch ein anderes Tischgebet dabei, die erste Folie bitte. Raus! So, genau. Also, das Tischgebet meiner Tochter. Lieber Vater, vielen Dank für das Essen und danke, dass schönes Wetter ist. Kurz, knapp und bündig. Ganz anders als das von Ben Stiller. Jetzt hatte ich so meine Zweifel, nachdem unsere Tochter in letzter Zeit relativ häufig genau dieses Tischgebet spricht und immer dieselben Worte, ob die überhaupt noch kapiert, was sie sagt oder ob das einfach nur noch so dahergeredet ist. Und dann weiß ja jeder, gestern war überhaupt kein schönes Wetter. Und wir saßen bei Tisch und es ging los. Lieber Vater, vielen Dank für das Essen und danke. Und dann war Ruhe. Und ich schaue so zu meiner Tochter rüber und sie schaut so zum Fenster raus. Und dann, danke, dass wir viel Spaß haben. Amen. Und ich fand es einfach sehr faszinierend. Unsere Tochter ist relativ früh halt mit Gott in Berührung gekommen. Sie hat es sehr früh schon kennengelernt. Und ich merke jetzt, sie ist jetzt 4 Jahre, dass diese Beziehung zu Gott schon eine gewisse Normalität eingenommen hat. Also ihre Art zu beten ist wirklich einfach. Sie ist kindlich, häufig egozentrisch. Es geht häufig auch um die Sachen, die sie selbst für wichtig empfindet, die ihr wichtig sind. Wenn ihr was wehtut, dann betet sie ja darum, dass Gott ihre Schmerzen nehmen soll, also dass sie wieder gesund wird, nachdem wir sie dann getröstet haben. Und auch wenn sie keine Lust zu beten hat, dann sagt sie das einfach. Sie betet so, wie es ihr gerade ist und sie sieht da einfach auch nichts Besonderes drin, sondern das ist halt ihr Alltag. Nun, wenn ich mich selbst betrachte, ist das leider nicht so wie bei meiner Tochter. Also zum einen spreche ich halt länger meistens und zum anderen merke ich selbst, wie schwer es mir fällt, häufig einfach zu beten. Und ich musste so letzte Woche schmunzeln, als ich hier saß, weil Christoph sprach ja letzte Woche schon so das Einstiegsthema zum Gebet, Kontakt mit dem Unsichtbaren, und sagt dann, na eigentlich betet er zu wenig und er ist eigentlich nicht der richtige Fachmann dafür. Und jetzt stehe ich hier und kann mich eigentlich wieder mal nur dem anschließen. Einfaches Gebet ist definitiv nicht meine Stärke. Und ich fühle mich genauso wenig als Fachmann, wie das letzte Woche vielleicht Christoph gegangen ist. Und man könnte echt auf den Gedanken kommen, wir sind irgendwie fehlbesetzt zur Zeit. Ich war deswegen auch gar nicht so scharf drauf oder so froh, als ich gehört habe, um was es in der jetzigen Predigtreihe geht. Und als ich dann den Termin mit Daniel abgesprochen hatte, wann ich halt dran bin und was das Thema ist, dann hat mich das wenig begeistert. Es ist schon so, dass ich manchmal Predigtthemen habe, wo ich merke, das spricht mich richtig an, da bin ich selbst gespannt drauf, was das mir selbst bringt. Und hier war es eher so, naja, Gebet, klingt irgendwie nicht spannend, ist nicht so meine Stärke. Naja, ich habe es mir aber selbst vorgenommen, immer dann, wenn ich merke, oder egal welches Thema auf mich zukommt, mich darauf einzulassen. Weil ich für mich selbst beobachtet habe, am meisten bekomme ich selbst für mich mit. Wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite, dann muss ich was lesen, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und so habe ich auch für Gott das so hingegeben und gesagt, okay, schauen wir mal, was das bringt. Und ich muss sagen, es war wieder für mich selbst eine sehr fruchtbare Zeit. Mir hat es selbst unheimlich viel gebracht, mich mit dem einfachen Gebet auseinanderzusetzen. Ich habe da in einem Buch ein Kapitel drüber gelesen, das ist von Richard Foster. Gottes Herz steht allen offen und darum wird es auch in einigen Punkten der Predigt dann gehen, aus dem, was er geschrieben hat. Und ich habe gemerkt, das hat mir, obwohl ich schon relativ viel über Gebet gehört habe, viel gelesen habe, so in einigen Punkten ganz neu so die Augen geöffnet. Und das Ziel für mich ist es einfach, euch so ein Stück mitzunehmen auf dem, was ich da mitgenommen habe und wie ich das jetzt eigentlich auch in letzter Zeit versuche, in meinem Leben umzusetzen. Doch bevor wir jetzt zu dem einfachen Gebet kommen, erst nochmal eine Bibelstelle. Die nächste Folie bitte. Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Das sagt Jesus zum Gebet. Jetzt, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich annehmen, okay, der wusste, Ben Stiller wird irgendwann mal ein Tischgebet sprechen und da muss ich irgendwas dagegen tun. Und deswegen setzt er das in die Bibel. Es hatte aber einen sehr ernsten Hintergrund, diese Worte, nämlich in der Zeit, in der Jesus lebte, hatten die Juden eine relativ extreme Gebetspraxis entwickelt. Das haben jetzt nicht alle getan, aber so die besonders frommen Juden hatten so einen Plan, den sie tagtäglich zu erfüllen hatten. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch das einfach mal, was die alles machen mussten. So, das erste bitte. Das dreimalige Herrsagen des 18-Bitten-Gebetes. Um 9 Uhr vormittags, 3 Uhr nachmittags und abends zum Sonnenuntergang. Jetzt muss man wissen, dieses 18-Bitten-Gebet ist ungefähr 10-mal so lang wie das Vaterunser. Es hat knapp 1000 Wörter und die Juden mussten also 3-mal vormittags, 3-mal nachmittags und dann 3-mal vor Sonnenuntergang dieses Gebet sprechen. Das hat schon eine relativ lange Zeit jedes Mal eingenommen und das war nur der erste Punkt, den sie zu erfüllen hatten an jedem Tag. Das zweite, das tägliche Glaubensbekenntnis, das 2-mal gesprochen werden musste. Es wird auch Schema genannt und es besteht im Wesentlichen aus einzelnen Teilen des Alten Testaments, aus den ersten Büchern Mose, so die für die Juden so die Gesetzesbücher waren, die die Grundlage ihres Glaubens gebildet haben und daraus haben sie sich wichtige Passagen herausgenommen und die mussten täglich 2-mal gesprochen werden. Und damit es auch richtig toll klang, gab es dann noch eine Vielzahl von Einleitungen, Ausleitungen und zwischen den Gebetsteilen Überleitungen. Und ich lese euch einfach mal eine vor und ihr werdet merken, Ben Stiller ist zu toppen. Wahr und gewiss und fest und bleibend und richtig und zuverlässig und geliebt und beliebt und wert und lieblich und fruchtbar und herrlich und recht und angenehm und gut und schön ist dieses Gebet. Das war eine der möglichen Einleitungen, die die Juden dann praktizierten, um dann zu diesem Gebet überzugehen. Also sehr aufwendig, viele Worte, wenig gesagt. Dann der dritte Punkt, die Wiederholungen der Tischgebete. Anders als das vielleicht hier praktiziert wird, dass dann mal ein Tischgebet gesprochen wird, war es so, dass sie immer mehrere Tischgebete gesprochen haben und auch die wurden immer sehr wohl formuliert, sehr aufwendig formuliert, sodass da auch eine gewisse Zeit verstrichen ist, bis man zum Essen übergehen konnte. Und das vierte, bei jedem Anlass die Lobpreisungen Gottes, die sogenannte Doxologie. Das war immer, wenn was Besonderes war, wenn der Jude irgendwas hatte, was ihm wichtig war, dann wurde ein großer Lobpreis Gottes gesprochen, der auch mit vielen Worten formuliert wurde. Da wurden stellenweise die Psalmen verwendet und die dann noch ausgeschmückt, um halt Wohlklang vor Gott zu finden. Hinzu kommt, dass sie vor jedem dieser Gebete, also vor diesem 18-Bitten-Gebet bei dem ersten, eine Stunde vorher gewartet haben. Dann hatten sie eine Stunde Zeit zum Beten und dann mussten sie wieder eine Stunde warten und Ruhe vor Gott bringen. Und das halt 3-mal täglich. Und das war der Grund, warum Jesus gesagt hat, ihr sollt nicht plappern. Weil das, was die Juden gemacht hatten, war nichts weiter, als dass sie eine Vielzahl von frommen Floskeln genutzt haben, um Gott irgendwie freundlich zu stimmen, ihm zu zeigen, wie wichtig ihnen Gott ist, zu zeigen, wie fromm sie waren und vielleicht um Gott für das eine oder um das ein oder andere zu bitten, um seinen Willen zu verändern und vielleicht den ein oder anderen Wunsch zu bekommen. Und Jesus sagt da, darum geht es nicht. Ihr könnt Gott nicht mit vielen, vielen Worten überzeugen. Es geht nicht darum, dass ihr eine Leistung bringt, dass ihr viel redet und dann wird Gott das tun, was ihr euch wünscht. Nun ist das von Juden her eine ganz schön lange Zeit schon vergangen. Mir ist aber aufgefallen, auch diese Art des Gebets hat durchaus in der Kirche ihren Eingang gefunden. Und ich weiß nicht, wer von euch den Luther-Film gesehen hat. Da gab es für mich eine Szene, die ich persönlich sehr, sehr bewegend fand. Und zwar Luther ist als junger Mönch von seinem Orden nach Rom geschickt wurden. Er war damals noch nicht gebildet, er war noch nicht kein Professor der Theologie. Er kam als einfacher Mönch nach Rom. Und zur damaligen Zeit gab es ja die sogenannten Ablassbriefe, dass man halt eben einen nahen Verwandten, einen Freund mit Hilfe von Geld und viel Gebet aus dem sogenannten Fegefeuer freikaufen konnte. Und Luther kommt an den Petersdom, und das sind ja eine Vielzahl von Stufen. Oben befindet sich der Dom und unten war ein Tisch aufgestellt, da saßen Mönche und dort konnte man so einen Ablassbrief erwerben. Und dann sagte der Mönch zu Luther, nachdem er diesen Brief erworben hat, jetzt auf allen Vieren, also auf den Knien, jede Stufe nach oben und auf jeder Stufe das Vaterunser gebetet. Und Luther tut das und kommt dann oben an. Und als er oben steht, dreht er sich um und sieht diese Menge von Menschen, die ihm das gleich getan haben. Nun war er aber ein klein wenig gebildet und konnte Lateinisch. Und damals waren die Gebete Lateinisch. Die Vielzahl der Menschen, die da hochgerobbt sind, waren ganz normale Bauern, Handwerker, die nichts von dieser Sprache verstanden. Und die murmelten irgendwelche abstrakten Worte, die häufig falsch waren. Und sie verstanden den Sinn dessen gar nicht, was sie sagten. Und Luther war davon tief beeindruckt. Er hat es dann seinem geistlichen Vater weitergegeben, wie sehr ihn das schockiert hatte. Und es war bestimmt einer der Punkte, wo zum ersten Mal ihm bewusst wurde, so wie das jetzt läuft, so kann es nicht sein. So kann es nicht richtig sein. Nun ist es so, ich denke, dass das auch heute noch von Bedeutung ist. Dass wir heute auch stellenweise viel Lärm um nichts machen. Und ich kann es verstehen, weil wir haben gelernt, dass wenn wir was wollen, dass wenn irgendwas uns wichtig ist, müssen wir den anderen überzeugen. Ein tolles Beispiel, finde ich, sind meine Schüler. Es gibt so den Moment, wo die wissen, ja, jetzt könnte eine Ex kommen. Und dann trete ich ins Klassenzimmer und dann sind schon die Blicke sehr erwartungsvoll. Die checken genau ab, wie sieht der Alte aus. So, dann kommt. Schreiben wir heute eine Ex? Dann gibt es von mir zwei mögliche Antworten. Die eine ist nein, steht nichts an. Oder ja, Hefte weg, Blätter raus. Und das ist dann der Moment, wo dieses Spielchen beginnt. Sie wissen genau, wenn Sie jetzt noch sagen, bitte keine Ex, passiert gar nichts. Also geht's los. Herr Fengler, also heute können wir definitiv keine Ex schreiben. Weil erstens haben wir letzte Woche überhaupt nichts verstanden. Zweitens hatten wir gestern ganz besonders lange Schule. Also die Lehrerin hat uns viel zu spät rausgelassen. Außerdem sind heute so viele krank. Und dann wird das schwerste Geschütz aufgefahren, das ist dann das letzte. Und übrigens, wenn wir heute eine Ex schreiben, schreiben wir alle nur 5 und 6. Und dann stehen Sie ja ganz blöd da. Die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, um mich zu überzeugen. Es gelingt ihnen zwar nicht, aber sie wissen, mit einer einfachen Bitte kommen sie nicht weiter. Und auch mein kleiner Sohnemann weiß genau, wie er es machen muss, wenn er was will. Dann kommt der Papa, kriege ich ein Eis. Ja, dann kommt so der Blick so von unten nach oben. So, ach, ich sterbe. Und das Einzige, was ich noch tun kann, ist Ja sagen. Und beim Beten geht es uns häufig ähnlich. Und ich habe das bei mir gemerkt, ich mache das auch oft. Und ich habe es vorher wieder im Sessel gemerkt. Ich saß da, wir haben diese Lieder gesungen, das sind ja Gebetslieder. Und ich habe so die Band beobachtet und fand das so toll. Und dann singe ich, gleich beim ersten Lied, ich will schweigen mein Leben lang. Es ging irgendwie, ich will bekennen oder sagen, was du für mich getan hast. Ich singe, ich will schweigen ein Leben lang. Einfach so dahergeplappert, mit den Gedanken ganz woanders. Und meine Bitten sind dann häufig auch so durchsetzt, bla bla bla, bitte, bla 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 bla, das wollte ich noch, bla 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 bla, und das hätte ich gern noch. Nicht kurz und knapp, sondern schön ausführlich. Und das ist das, wogegen Jesus sich wendet. Wir können Gott nicht davon überzeugen, indem wir viel, viel reden, sondern es geht ihm darum, dass wir einfach ganz klar und mit offenen Worten und mit offenem Herzen zu ihm kommen. Nun steht aber leider an der Stelle gar nicht, wie wir das machen können. Und wie so ein einfaches Gebet ausschaut, darum geht es gleich im zweiten Teil der Predigt. Doch vorher sehen wir noch ein kurzes Theaterstück. Es geht darum, ein Mann ist auf Geschäftsreise, er ist in einem Kongress in Südafrika und er kommt in sein Büro, was dort ist, und kontrolliert seine Post.
So, Hofrau Adams hat die Post schon reingeholt. Firma Siemens, Firma Bosch, da ist schon wieder einer vom Fraunhofer-Institut. Oh, was ist denn das? Ein Brief von zu Hause? Mal sehen. Mein lieber Papa, ich schreibe dir aus Deutschland. Wie geht es dir? Ich hoffe, es ist. Was? Ich bin schlecht. Was? Das soll ich sein? Dein lieber Sohn Felix. Also das kann ich wirklich nicht durchgehen lassen. Ja, hallo Frau Adams, kommen Sie mal bitte zum Diktat, ja? Ich muss unbedingt einen Brief nach Hause schreiben. Ja, bitte sofort, ich habe gleich eine Besprechung, ja? Ja gut, danke.
Wir können schon anfangen.
Sehen Sie sich das ja einmal an.
Oh, wie schön. Das ist ja ein Brief von Ihrem Sohn aus Deutschland.
Dass Sie das erkannt haben? Ja nun, also zum Diktat. Bitte schreiben Sie an meine Frau Elisabeth. Die Adresse ist Ihnen ja bekannt. Bitte schreiben Sie Folgendes. Liebste Elisabeth, ich habe soeben den zerknitterten Zettel unseres Sohnes aus dem Umschlag geholt und versucht, ihn zu entziffern. Elisabeth, bitte gib der Erziehung dieses Kindes mehr Vorrang. Es ist haarsträubend, schauderhaft, furchtbar. Nein, streichen Sie das. Schreiben Sie katastrophal. Es befinden sich ungefähr 26,5 Rechtschreibfehler, nebst Grammatik und Ausdrucksschwächen in großer Zahl auf diesem Wisch. Lernt der Junge denn überhaupt irgendetwas in der Schule? Bitte lass ihn jedes falsch geschriebene Wort 30 Mal schreiben. Das dürfte genügen, damit er beim nächsten Mal seinen Vater nicht mehr derartig schockiert. Er möge bitte auch die Grundkenntnisse in Erdkunde besser im Kopf haben. Ich befinde mich zurzeit in Südafrika, wie du weißt, und nicht in Südamerika, wie dieser Junge frech und dümmlicherweise schreibt. Wenn ich wieder zu Hause bin, möchte ich, dass er in der Lage ist, eine Zeile zu schreiben, ohne ständig rauf und runter zu rutschen. Bei dem Gewackel bekomme ich ja bald einen Schwindelanfall. Außerdem soll er unnütze Worte unterlassen. Ein Gruß hätte vollkommen ausgereicht. Den Platz hätte er auch sinnvoller nutzen können, zum Beispiel, um zu berichten, wie es ihm so in der Schule geht. Naja, aber das weiß ich jetzt auch so. Haben Sie das? Der Höhepunkt, liebste Elisabeth jedoch, ist das Porträt, das unser Sohn von mir gezeichnet hat. Es ist unglaublich. Dieses Monster, das eine Mischung aus Yeti und Rübezahl darstellt, soll ich sein? Bitte weise ihn darauf hin, dass ich sein Vater bin und er doch darauf achten sollte, meine Würde nicht zu verletzen. Ein wenig mehr Ehrfurcht würde mir schon gebühren. Wenn also ein Bild, dann bitte schön eines, auf dem ich mich auch erkennen kann. So. In der Hoffnung, dass dieser Lausebengel beim nächsten Mal einen ordentlichen Brief an seinen Vater schreibt, verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen an dich und die Familie, dein Walter und Vater. Auf Wiedersehen. Bitte schicken Sie diesen Brief samt dem Brief meines Sohnes sofort ab.
Herr Rosenfeld, glauben Sie nicht, dass Sie etwas zu hart mit Ihrem Sohn umspringen? Immerhin ist es Ihr 8-jähriger Sohn, nicht ein Angestellter der Firma.
Hart? Aber Frau Adams, ich bitte Sie. In der leistungsorientierten Welt heutzutage kommen nur die Besten der Besten ganz groß hinaus. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen, die Kinder dahingehend zu erziehen, dass nur Perfektion zu wahrem Erfolg führt. Schicken Sie den Brief ruhig ab. Macht überhaupt nichts.
Also, ich weiß ja nicht. Aber wenn Sie meinen.
Ach ja, und noch etwas. Bitte streichen Sie alle Fehler hier rot an. Danke, ich bin jetzt zu einer Besprechung. So in etwa einer Stunde bin ich wieder da. Falls mich jemand sprechen möchte, Sie wissen Bescheid. Bis später.
So, ich bin schon wieder. Einfaches Gebet. Die nächste Folie, bitte. Und der erste Punkt zu einfachem Gebet ist, so wie ich bin. Beim einfachen Gebet komme ich so zu Gott, wie ich bin. Mit innerlichen Runzeln und Falten. Ich versuche nicht, das Gute und das Schlechte zu sortieren. Wenn wir jetzt dieses Stück gesehen haben, da kam ein Kind, ein Sohn, zu seinem Vater. Und er hat sich so gefreut, 8 Jahre, konnte so die ersten Sätze schreiben und schreibt nun seinem Vater einen Brief. Malt noch ein Porträt dazu von seinem Vater und schickt es ihm hin. Wir haben alle gesehen, wie dieser Vater reagiert hat. Und ich glaube, jeder von uns ist der Meinung, das war vollkommen falsch. Ich denke, dass es uns ähnlich manchmal geht, wenn wir mit Gott in Kontakt treten. Dass wir Angst haben, dass Gott genau so reagieren könnte, wie dieser Vater auf seinen Sohn reagiert hat. Ich meine, Gott, das ist schon was Besonderes. Das ist der, der diese Welt geschaffen hat. Man sagt, er ist heilig, allwissend, allumfassend, unsterblich. Der hat schon Ansprüche an uns. Ich denke, das sitzt stellenweise schon tief in uns drin. Und ich merke das auch bei mir, obwohl ich dieses Bild, denke ich, nicht mehr so wirklich in mir habe. Dass ich immer dann, wenn ich bete, auch gern so fromme Floskeln drumherum setze. Aber Gott reagiert ganz anders auf unsere Gebete, als dieser Vater darauf reagiert hat. Sondern Gott freut sich, wenn wir mit einfachen Worten, mit dem, was uns wirklich bewegt, zu ihm kommen. Ohne Umschweife, ohne große Einleitung, ohne großen Gedanken darüber, was ich jetzt vielleicht sage, sondern einfach ehrlich, mit offenem Herzen. Das Tolle, wie auch das, was ich schlecht finde, was mich nervt, wo ich vielleicht auch richtig sauer bin. Der nächste Punkt noch dazu, bitte. Beim einfachen Gebet bringen gewöhnliche Menschen gewöhnliche Anliegen zu einem liebevollen und mitfühlenden Vater. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Besonderheiten, irgendwas, was besonders wichtig ist, was vielleicht für die Welt wichtig ist, sondern es geht einzig um das, was in dem Moment mir wichtig ist. Im Endeffekt ist ein einfaches Gebet nichts weiter, als dass ich zum Zentrum meines Gebetes werde. Meine Anliegen, meine Bedürfnisse, meine Ängste, meine Sorgen. Und es muss nicht viel sein, sondern ein einfaches Gebet ist häufig einfach kurz und knapp. So wie ich bin. Der zweite Punkt dazu. Beginnen, wo ich bin. Und ich beginne dort, wo ich bin. In meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle, mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden. Ich brauche nicht einen gesonderten Raum, ich brauche nicht irgendeine besondere Situation, sondern ich beginne dort, wo ich wirklich lebe. Und in der Bibel gibt es ein tolles Beispiel. Und zwar Moses, das war so der große Führer der Israeliten, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, aus der Gefangenschaft. Und Mose hatte aber zwischendrin so einen Zwischenstopp, der war in einer gewissen Art und Weise arbeitslos geworden, hatte eine Top-Ausbildung und flog dann vom Hof. Und er musste sich mehrere Jahre, eine lange Zeit, als Schafhirte vergnügen. Und arbeitete als Schafhirte und war weit weg von allen wichtigen religiösen, politischen Entscheidungen in der Wüste. So, und dann hütet er nun so seine Schafe und auf einmal sieht er einen Busch. Und er sieht einen Busch, der brennt. Das allein finde ich ja schon recht ungewöhnlich, weil ich meine, wenn dort was brennt, könnte gefährlich werden. Doch dann stellt er noch was anderes fest. Dieser Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Es passiert nichts. Er sieht Flammen, aber die Äste und alles bleibt wie gehabt. Also geht er hin, ganz normal, ne, und schaut sich an, was ist das? Was passiert hier? Und als er vor diesem Busch tritt, spricht Gott zu ihm. mitten in seinem Alltag hinein, während er seine Schafe hütet, spricht Gott zu ihm und sagt: Moses, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Und logischerweise ist Mose total perplex. Ne? Ich meine, er sieht einen Busch, der brennt, aber nichts passiert mit dem Busch. Dann spricht noch irgendeine obskure Stimme zu ihm. Er war total weg. Und da sagt Gott zu ihm: Moses, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Und das war eine symbolische Handlung. Und genau das passiert, wenn ich in meinem Alltag, bei meinen Freunden, in meiner Familie, während meiner Arbeit, mit Gott in Kontakt trete. Im Endeffekt gehe ich als gewöhnlicher Mensch zu dem, der zwar unsichtbar, aber der heilig und vollkommen ist. Und in dem Moment wird das, dieses ganze Gebiet, das, was ich in dem Moment tue, es wird heilig. Auch wenn ich das vielleicht nicht sehe, auch wenn ich nichts spüre, aber in dem Moment entsteht etwas Heiliges. Das nächste noch dazu, bitte. Denn der einzige Ort, wo Gott mich segnen kann, ist dort, wo ich bin. Denn nur hier befinde ich mich wirklich. Ich habe das bei mir selbst häufig festgestellt, dass ich im Tagesverlauf merke, ich bin total angespannt, ich bin total gereizt oder irgendwas hat mich total verletzt. So, was mache ich? Wenn ich einen guten Tag habe, denke ich, heute Abend, wenn du deine Gebetszeit machst, bring das vor Gott. Und da kann mir nichts passieren. Da kann mich Gott nicht segnen, da kann in dem Moment keine Änderung meiner Situation eintreten. Und nachdem ich so dieses Kapitel gelesen hatte, habe ich das die letzten 14 Tage echt probiert. Ich habe dann, nachdem ich es gelesen hatte, zu Gott gesagt: Okay, ich werde jetzt, immer wenn du mich daran erinnerst, immer wenn meine Gedanken zu dir kommen, im Tagesverlauf, einfach ganz kurz das sagen, was in dem Moment mich bewegt. Und ich muss sagen, ich fand es total befreiend. Zum einen, weil es nicht so eine riesen Gebetszeit wurde, ich nicht so einen festen Termin brauchte und dann dachte, oh, habe ich jetzt die Kraft, die Zeit dafür, sondern ich habe einfach kurz und knapp zu ihm geredet und ich habe es echt mehrfach erlebt, dass ich wirklich gesegnet wurde, dass ich zur Ruhe gekommen bin, dass ich die Situation auf einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Einfach, weil ich die Situation, in der ich stande, als Möglichkeit genutzt habe, dass Gott mir dort begegnen kann. Beginnen, wo ich bin. Das sind so die zwei Grundlagen des einfachen Gebets. Und ich habe mir überlegt, es ist vielleicht ganz sinnvoll, noch so ein paar Tipps oder Ratschläge mitzugeben, Hinweise auf dem Weg, wenn ich das umsetzen will, wenn ich es echt mal probieren will. Dazu der erste Punkt, bitte. Das erste Wichtige ist, Gebet ist nichts anderes als eine andauernde und wachsende Liebesbeziehung zu Gott. Genau das war ja das, was die Juden total falsch gemacht hatten. Und das war eigentlich auch das, wovon Ben Stiller keine Ahnung hatte. Es geht bei Gebet nicht darum, große Worte zu machen, große Anliegen vor Gott zu bringen, sondern vorrangig geht es als allererstes darum, dass ich in eine Beziehung zu Gott eintrete. In eine Liebesbeziehung. Und wir wissen, so eine Beziehung muss wachsen. Das geht nicht von heute auf morgen. Denkt einfach nur an eure Zeit, falls ihr einen Partner habt, falls ihr schon lange mit jemandem zusammen seid, wie das am Anfang war. Ja, ihr habt den kennengelernt, ihr habt ihn erstmal gesehen und irgendwann war der hin und weg. Er war total verliebt. Aber ihr wusstet von der Person relativ wenig. Und dann beginnt man sich anzunähern. Irgendwann beginnt man wirklich in eine Beziehung zueinander zu treten und es ist aber alles noch so wackelig und man weiß noch gar nicht so richtig, wie funktioniert das, wie ist der andere, auf was reagiert er, wie reagiert er auf meine Stärken, auf meine Schwächen. Und man lernt sich nach und nach immer besser kennen. Und diese Beziehung wächst. Auch wenn vielleicht manchmal dann so dieses Verliebtheitsgefühl nicht mehr in der Art da ist wie ganz am Anfang. Aber die Intensität und die Tiefe dieser Beziehung wächst. Das heißt nicht, dass es zwischendrin, also wenn ich jetzt so die Zeit mit meiner Frau betrachte, dass es nicht auch Phasen gibt, wo wir echt angespannt sind, wo wir auch Zeiten haben, wo wir wenig miteinander reden, weil der Alltag uns gefangen nimmt, weil wir andere Probleme haben. Aber trotzdem ist diese Beziehung da. Und wir merken dann doch auch wieder, dass sie auch in diesen Phasen wächst. Und darum geht es bei Gebet. Meine Beziehung zu diesem Gott. Die einzige Voraussetzung ist, dass ich mich ihm hingebe, dass ich in Liebe auf ihn zugehe. Der zweite: Lass dich nicht durch fehlendes Gebet entmutigen. Das ist mir heute Morgen wieder passiert. Ich habe einen Akku-Rasierer und wer mich ganz genau anschaut, wird feststellen, dass die eine Seite besser rasiert ist als die andere. Bei mir passiert es regelmäßig, dass ich vergesse, das Akku aufzuladen. Und dann stehe ich früh da und rasiere und irgendwann merke ich, es wird immer weniger, weniger und meistens genau bei der Hälfte bricht er zusammen. Eigentlich hat er so ein kleines Leuchte, die mir zeigt, aha, es muss langsam aufgeladen werden, aber irgendwie funktioniert es in letzter Zeit nicht mehr und ich falle regelmäßig drauf rein. Und heute Morgen habe ich mir extra das Ladegerät hingestellt, weil ich dachte, nach dem Rasieren könnte es wieder soweit sein, dass es jetzt zusammenbricht. Er brach mittendrin zusammen. Die Folge? Es geht gar nichts mehr. Mein Bart bleibt, wie er ist. Und das passiert mir häufig auch im Leben. Ich merke, ich bin ein Typ, ich nehme mir häufig viel, viel zu viel vor. Und dann versuche ich, diese Ziele umzusetzen. Es geht um eine ganze Zeit ganz gut. Und irgendwann läuft mein Akku leer. Und dann geht nichts mehr. Dann vegetiere ich eigentlich nur noch. Ich gehe einfach irgendwie so durch diesen Tag hindurch. Und ich merke, wenn mein Akku leer ist, dann brauche ich Gebet besonders. Und ich habe nicht die Kraft zu beten. Und das hat mich häufig unheimlich entmutigt. Und ich habe mich nach Gott gesehnt und habe irgendwie nicht das hinbekommen, mich hinzusetzen und zu beten. Aber ich habe jetzt gelernt, selbst diese Sehnsucht, einfach sich zu wünschen, dass Gott in diese Situation hineinkommt, ohne große Worte, vielleicht komplett ohne Worte, ist ein Gebet. Es ist das Gebet der Sehnsucht. Und ich kann manchmal auch einfach Gott mein Gebet sein lassen. Der dritte Punkt: Versuche nicht zu viel zu beten. Das ist genau das Gegenstück. Ein Fehler, den ich früher sehr, sehr häufig gemacht habe, nachdem ich so Gebetsbücher gelesen hatte oder wenn ich von Menschen gehört habe, die viel, viel gebetet haben und dadurch viel, viel mit Gott erlebt haben, hat mich das so fasziniert, dass ich dann ganz gerne es ihnen gleich tun wollte. Und dann habe ich mir vorgenommen, was weiß ich, morgens 2 Stunden beten. Das habe ich eine Zeit lang im Studium regelmäßig versucht. Wenn meine Frau auf Arbeit gegangen ist, setze ich mich hin zu beten. Nun bin ich überhaupt kein Morgentyp, sondern ich bin eigentlich eher abends fit. Es war die Qual. Es war einfach nichts. Weder konnte ich mich auf Gott konzentrieren, noch hat mir die Zeit irgendwie anders wirklich geholfen. Und was war die Folge? Ich landete bei Punkt 2, fehlendes Gebet, und fühlte mich einfach nur schlecht. Wenn Gebet für uns noch keine feste Gewohnheit ist, dann ist es viel sinnvoller, einfach mal kurz, ein paar Minuten, mir Zeit zu nehmen, um mit Gott zu reden, als dass ich mir einen 12-Stunden-Marathon vornehme und daran eh scheitern werde. Weil diese paar Minuten intensive Gemeinschaft sind viel besser als eine lange Zeit, in der ich eigentlich schon lange nicht mehr kann. Und Gott weiß eh, wie es in mir vorgeht. Der vierte Punkt: Lerne selbst dann zu beten, wenn du an was Böses denkst. Das klingt erstmal sehr merkwürdig, aber auch da will ich noch kurz etwas aus meinem Leben erzählen, wo ich das immer wieder feststelle. Jeder Teenie hat es vielleicht mal erlebt, man ist weggegangen und dann wurde ich von irgendjemand Nettes angegangen und er hat versucht, mich zu schlagen und mir ist eigentlich nichts passiert, ich bin abgehauen. Und es war mehrmals solche Situationen, wo ich in Stress gekommen bin und jemand, ja, auch mal habe ich einen abbekommen, aber nie was Schlimmes. Aber ich habe gemerkt, wie das meinen Stolz verletzt hat. Und ich kann euch sagen, wie oft ich in Gedanken die schon zusammengeschlagen habe. Ganz ehrlich. Das ist so eine Genugtuung, dann Gedanken sich vorzustellen, wie das alles ganz anders gelaufen wäre. Und es gibt so viele andere Punkte, wo wir genau wissen, dass es Mist, was wir denken oder in dem Moment, was wir tun. Und häufig fällt es uns da am schwersten zu beten, weil wir denken, was soll Gott jetzt von mir denken? Das kann es doch nicht sein. Aber ich habe einen Ausspruch gelesen, den ich sehr, sehr schön fand. Vielleicht, und zwar hat die Autorin Folgendes geschrieben: Vielleicht gibt uns Gott dann am meisten, wenn wir hingefallen sind und es nochmal probieren. Einfach probieren, in dem Moment, wo ich merke, das ist der totale Quatsch, was ich jetzt tue. Kurz mit Gott reden und ihn vielleicht auch um Vergebung bitten. Und es steht auch in der Bibel ein sehr schöner Vers, eigentlich mein Lieblingsvers. Denn wenn auch das Herz uns verurteilt, und das passiert sehr häufig, wenn wir was Falsches tun, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles und er hilft uns. Steht in 1. Johannes 3, Vers 20. Und das Letzte, strecke dich nach normalen Gebetserfahrungen aus. Es ist wichtig, einfach einen Tag zu erleben. Es geht nicht immer um die großen Dinge, die Gott tun soll, sondern einfach auch um kleine Erfahrungen mit Gott. Es klingt jetzt erstmal so, naja, also wie, so wie letztes Jahr Woche Christoph das erzählt hat, wenn dann das Auto nicht anspringt, was mache ich dann? Und dann bin ich ja niedergeschlagen, dann war das Gebet wieder gar nichts. Aber ich habe das schon bei vielen Leuten beobachtet, die ein ganz konkretes, großes Anliegen hatten und ewig dafür gebetet hatten und nur das vor Augen hatten. Und sie haben mit Gott gehadert und die waren stinksauer auf ihn und haben dabei so viele kleine Segnungen übersehen, die Gott ihnen in ihrer Situation geschenkt hat. Es ist einfach hilfreich, auch einen Tag einfach die Augen aufzulassen und zu sehen, hey, hat Gott mich bewahrt oder hat Gott mir einfach was Tolles geschenkt. Das hilft wirklich. So, das waren so die Ratschläge, die Hilfestellung, die ich mit auf den Weg geben wollte. Vielleicht sagt der ein oder andere, okay, das alles klingt auf der einen Seite sehr einfach, auf der anderen Seite wirkt es sehr egoistisch. Es geht ja wirklich nur um mich. Kann es denn darum gehen im Gebet, dass es nur um mich geht? Ist das nicht der falsche Weg? Eine Gefahr besteht bestimmt, dass ich mich zu sehr um mich selbst drehe. Aber es gibt, finde ich, drei Punkte, die dagegen sprechen. Der erste Punkt, siehe erstens da oben. Es geht um eine Liebesbeziehung zu Gott. Und in dem Moment, wo ich mich Gott öffne und wo ich wirklich ehrlich zu ihm bin, dann kann er auch in meinem Herzen arbeiten. Und dann hat er auch die Möglichkeit, mir Dinge zu zeigen, die ich vielleicht sonst vor ihm verbergen würde. Als zweites, Gott ist eh kein Wunschautomat. Das, was für mich nicht gut ist oder wo meine Wünsche einfach überzogen sind, dann kann ich sehr gut davon ausgehen, dass Gott sich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht darauf einlassen wird. Und drittens ist es nur eine Form des Gebets. In den nächsten Wochen werden wir uns noch ein paar andere Formen anschauen. Und ich würde jetzt gern zum Abschluss noch mit euch beten und ich würde euch das so mit auf den Weg geben. Probiert es einfach mal aus diese Woche. Immer dann, wenn ihr vielleicht einen kurzen Moment an Gott denkt. Vielleicht auch, wenn du gar nicht überzeugt bist, dass es diesen Gott gibt. Probier ein kurzes Gebet zu sprechen. Und zwar das, was in dem Moment wirklich in dir vorgeht. Und das würde ich ganz gern kurz mit euch üben. Ich werde jetzt einfach mal 20 Sekunden ungefähr meinen Mund halten. Und gebt einfach das jetzt Gott hin, was euch in dem Moment bewegt. Ob es euch gut geht, oder ob ihr einfach vor Langeweile jetzt eingeschlafen seid und nur noch hofft, dass es endlich vorbei ist. Ob ihr vielleicht gestern die Frau oder den Mann eures Lebens kennengelernt habt und nur noch vor Freude dahin springt, das, was jetzt noch im Herzen vorgeht, ganz kurz zu Gott bringen. Lieber Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen. Und ich merke immer wieder, dass ich das noch lernen muss. Dass ich lernen muss, mit dir zu leben und mit dir regelmäßig zu reden. Ich merke, dass ich oft keine Lust habe. Dass ich stur bin, dass ich egoistisch bin. Dass ich mich leicht ablenken lasse. Und dass du mir manchmal auch egal bist. Herr, ich wünsche mir, dass du mir und uns allen deine Veränderung schenkst. Und dass wir lernen, den Alltag mit dir zu gestalten und einfach in unserem Gebet einfach beten, das, was in unserem Herzen ist, dir weiterzugeben. Ich danke dir für diese Zeit, die wir haben durften. Danke auch für diesen Tag und bitte segne du ihn uns noch. Amen.